Rose Luder. By Invitation Only. Der Podcast von und mit Desiree Nick. Produziert von Fandreams.
Schmatzt. Und man darf auch nicht mit dem Geschirr klappern. Und die Dame, die ich heute zu Gast habe, wird das alles bravourös meistern. Willkommen, Natascha Ochsenknecht.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, wenn der Zuschauer wissen würde, dass wir hier beide splitterfasernackt in unseren Bademänteln mit einer dicken Gesichtsmaske auf der Haut einen Wellness-Tag machen, ja, da würde er ganz neidisch werden, dass wir uns ungeschminkt erleben dürfen. Also, ich freue mich ganz doll, dass ich heute mit einer so erfahrenen Frau wie dir sprechen kann, denn wir sind ja irgendwie sehr gegensätzliche Frauen mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten und daraus ergeben sich dann auch meine Fragen. Jetzt sage ich dir erstmal, warum ich dich eingeladen habe. Millionen Menschen haben es gesehen, Promis unter Palmen, und du hast sehr von dir reden gemacht durch deine Statements dazu.
Richtig.
Auch über mich, auch kontrovers, kritisch über mich, und da dachte ich, na, ob die mich wohl leiden kann, wahrscheinlich kann sie mich nicht leiden, sie ist die perfekte Frau, um sie einzuladen. Fangen wir mal an bei Promis unter Palmen. Was hat dich so auf die Palme gebracht?
Es hat mich auf die Palme gebracht, dass ständig rumgepiekst wurde. Ich habe ja einen speziellen Humor und ich mag das ja auch, wenn man Sachen rauskitzelt, aber manchmal war es mir eine Spur zu sehr drüber, wo ich das Gefühl hatte, alle kloppen auf eine Person, die sich in dem Moment nicht erklären kann, weil sie in einer anderen Sphäre unterwegs war, weißt du? Also ich meine, die Claudia war ja teilweise, wo ich dachte so, sie ist jetzt nicht gerade erreichbar. Und dann haut jeder drauf, was wir natürlich wissen als, sagen wir mal, Profi. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Es sind Sachen vorher passiert, es sind Sachen nachher passiert und wir sehen das eine. Und dann gab es natürlich dann auch die Szene, wo du auf sie zugegangen bist, wo ich dachte, so, jetzt haut sie eine runter. Hat sie sie jetzt geschlagen oder nicht? Dann dachte ich, du würdest sie niemals schlagen. Aber es kam natürlich so rüber und ich habe gedacht, Desiree, was ist denn los mit dir? Warum machst du das? Und da sind natürlich alle draufgesprungen, wo ich dachte so, es hat mich ja selber, weißt du, ich war dann da und dachte mir, oh mein Gott, was geht jetzt da ab? Mhm. Und das fand ich dann schon heftig. Und natürlich, wie alle abgelästert haben, sogar auch über dich, ja, dein Freund Matthias.
Ja.
Wo ich dann dachte, merkt sie das denn nicht, dass er sie benutzt, ja, dass er eigentlich hinter deinem Rücken so rumstichelt? Also da waren ein paar Sachen, wo ich mich dann auch zu äußern musste, ganz klar. Ne? Und Jotta, da brauchen wir ja gar nicht eigentlich drüber sprechen, das war klar. Der hat natürlich sich die meisten Dinge für mich auch so mit erlaubt. Ne?
Ja, also es gibt Momente im Leben, da hilft nur hart durchgreifen. Da muss man auch mal schubsen. Denn wenn die Ohren zu sind, wenn der Geist vernebelt ist, wenn der Pegel nicht stimmt, wenn man gar nicht mehr ankommt, wenn man merkt, jemand agiert unter einer Glasglocke und du erreichst ihn über Stunden nicht mehr, da wacht der plötzlich auf, wenn man mal so mit dem Hammer mal kurz auf den Kopf oder mal kurz eine Schelle oder mal kurzer Arschtritt. Und das war sehr wohl kontrolliert von mir. Und dadurch hat sich auch sehr viel bewegt. Was mich sehr amüsiert hat, ist, dass nachdem ich weg war, wurde es ja noch schlimmer. Denn meine Attacke und Konfru ging immer face to face. Also mit hinten rum, von hinten rum. Also wenn ich zusteche, dann kommt das Messer von vorne. Aber es kommt nicht von hinten. Und nachdem ich weg war, hätte man ja denken müssen, dass jetzt die große Harmonie ausbricht. Das Gegenteil fand statt. Und da hast du ja dann dich auch sehr aufgeregt.
Ja, ich habe mich dann aufgeregt. Und das war mir aber klar, dass es im Prinzip nicht ruhiger wird. Sondern es war mir klar, dass natürlich diejenigen dann, die auf dich draufgesprungen sind, wie zum Beispiel Matthias, der wollte dann für mich die Nummer 1 werden und hat dann richtig abgelassen.
Er hat meinen Platz einnehmen wollen.
Er hat seinen Platz, genau. Er wollte den einnehmen und zu sagen, ey, das kann ich auch. Hallo, ich bin die Desiree. Du weißt ja, wie er dann da gespielt hat und aufgetreten. Wo ich dachte so, nein, bist du nicht. Weil dazu muss man nämlich auch intelligent sein. Und das fehlte so ein bisschen. Da kam man diese Bauernschleue durch, wo ich dachte so, ja, okay, du willst die Nummer 1 sein. Wirst du aber nicht, du schießt dir gerade ein Eigentor.
Er ist ein Amateur.
Ja.
Er ist, würde ich sagen, unter einem Karnevalisten. Weil ein Karnevalist, der weiß sehr gezielt, was erwartet wird und er kann das Publikum bedienen, so wie es besprochen war. Und ich glaube, dass es bei Matthias nicht mehr zum Karnevalisten reicht. Aber er möchte natürlich wer sein. Er hat eine unheimliche Eitelkeit, einen Drang, sich zu positionieren. Er braucht die Liebe der Öffentlichkeit, um Selbstbestätigung zu finden.
Absolut.
Und ich fand umso, auch als ich es mir angeguckt habe, am Ende fand ich, dass der Jota und der Mangiapane, die waren sich Wie sagt man jetzt? Fabi hat sich die spitzeste Zunge der Nation verhaspelt. Die nehmen sich beide nichts. Ich fand, stimmt, die wurden sich immer ähnlicher. Und zum Schluss, als die im Finale waren, hatte ich den Eindruck, Mensch, das sind ja Brüder. Na so, zwei Arschlöcher haben letztendlich gut zueinander gepasst.
Die wollten sich gegenseitig befruchten. Der eine wollte von dem anderen ernten und der andere wollte auf den Zug des anderen springen, ja, dass sie auch nicht alleine sind, weil im Prinzip sind sie ja nicht blöd. Sie wissen ganz genau, dass sie im Prinzip da drin alleine waren, ja, und beide sehen sich ja als Exoten und beide meinen ja, sie haben recht. Haben sie aber nicht. Deshalb reflektieren sie ja auch nicht so. Du siehst ja auch jetzt, dass beide, auch Jotta sagt ja jetzt, ich habe keine Fehler gemacht. Matthias, ach, alles immer noch schön, ich trinke immer noch meinen Champagner.
Ja, ja.
Null einsichtig.
Ja, beide haben eine völlig falsche Selbstwahrnehmung und letztendlich sind sie danach auch, also mit dem letzten Tag dieses Formates, ja, haben sie sich komplett ins Ausgeschossen. Interessant ist, dass das Thema Mobbing, was ja sehr viel Präsenz bekommen hat, auch durch diese Staffel, eine Sache ist, die dich auch sehr emotional berührt hat. Ja. Wie kommt das? Wurdest du gemobbt oder wurden deine Kinder gemobbt? Erzähl uns was darüber.
Sagen wir mal so, als Kind wurde ich irgendwo auch gemobbt. Da hieß es natürlich anders, gehänselt oder man hat sich immer mich lustig gemacht, weil ich ja auch sehr groß und sehr dünn immer war. Deshalb kenne ich das natürlich ein bisschen. Heute heißt es Mobbing. Und meine Tochter erlebt es eigentlich täglich tatsächlich in den sozialen Netzwerken.
Ja, aber warum? Sie ist doch eine sehr hübsche Frau. Sie hat Modelfigur, sie will ein Model sein. Und eigentlich Kritik und Mobbing ist ja auch nicht dasselbe. Aber warum wird ausgerechnet deine Tochter gemobbt? Oder warum empfindet sie es nicht vielleicht als Kritik? Vielleicht ist es auch Neid? Gerät ja alles durcheinander.
Genau, es ist in dem Fall schon Mobbing, weil sie auch mit Vergewaltigung bedroht wird. Sie wird mit Mord bedroht und das hat schon Ausmaße angenommen, dass das also mehr sogar ist als Mobbing.
Ja. Erzähl mir mehr darüber. Warum wird eine junge, hübsche Frau heute mit Vergewaltigung und Mord provoziert? Also worauf beruht das? Man kann ja nicht einfach schreiben, ey, deine Fresse oder so und so und naja, du denkst, wo du bist, was Besseres, dich bringe ich um, ich weiß, wo du wohnst. Also wie läuft sowas ab?
Das läuft so ab, wenn natürlich Trend was postet, dann wird sich immer lustig gemacht, sie hat ja einen sehr ausgeprägten Mund. Die Jungs, die natürlich das schreiben, schreiben ihr dann auf Instagram Privatnachrichten. Ich möchte dich treffen, ich möchte dich kennenlernen. Dann sagt sie zum Beispiel, entweder antwortet sie gar nicht oder sie, nein, ich habe einen Freund, nein, danke, man will ja höflich bleiben. Sie antwortet jetzt auch gar nicht mehr, aber dann werden die natürlich gleich pissig. Und dann geht es, wie, bist du dir zu fein, mich zu treffen? Meinst du, du bist was Besseres? Und dann rasten die ganz oft aus und dann geht das in diese Richtung. Dann geht es in die Richtung, du wirst schon sehen, ich stehe vor deiner Tür, ich mach dich platt.
Und antwortet sie darauf?
Nein, jetzt hat sie natürlich Anwälte sie hat Anzeigen gemacht. Sie hat Anzeigen gemacht, tatsächlich. Liegt jetzt auch bei der Polizei. Sie war auch schon bei der Polizei, hat Aussagen dazu gemacht. Und das geht jetzt vors Gericht.
Wenn das jetzt mit einem Nachbarn passiert oder mit einem Klassenkameraden, was du mir geschildert hast, da ist das ja überschaubar. Wenn aber man als junges Mädchen, ich weiß nicht, wie viele Follower deine Tochter hat.
Über 250.000.
So, jetzt schreiben dir 100.000 Leute, die dich mobben. 100.000 finde ich toll, 100.000 mobben dich und bedrohen dich mit Mord und Vergewaltigung. Du kannst doch nicht jedem Einzelnen antworten, dich treffen, betreuen, pflegen, verfolgen, kommunizieren. Wie läuft das da? Ich bin mit meinen Followern schon überfordert, um dieser Vielzahl von Menschen persönlich zu antworten. Und wenn das jetzt sich so potenziert, wie geht sie damit um? Das ist doch viel zu viel.
Naja, es ist natürlich so, dass sie normalerweise das ja gar nicht lesen würde auf Instagram. Aber das ist bei uns, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich kriege auch Anfragen, Influencer-mäßig, Werbung, Anfragen, die mich dann kontaktieren. Das heißt, du öffnest natürlich auch Nachrichten. Wenn da zum Beispiel irgendein Firmenname steht oder so, dann ist es aber doch vielleicht auch ein Typ. So, und dann hast du diese Nachricht offen, der sieht, du hast es gelesen und dann, ach, du bist ja wohl zu fein, bla bla bla. Du kannst es letztendlich nicht mehr steuern. Ist auch eine Glückssache, auch mal sowas zu erwischen. Aber wenn das dann so konkret ist, ja, wo dann geschrieben wird und dann ist es klar, dass Cheyenne sich das erstmal links rein, rechts raus. Irgendwann hat sie angefangen, das auch zu posten, was die Leute schreiben. Teilweise ging es auch in die Kommentare noch rein, dass sie das geschrieben haben. Dann siehst du es ja auch. Und dann war es aber so, dass sie irgendwann gesagt hat, so, es reicht. Weil ich bin vielleicht jetzt stark geworden und kann mich wehren. Ich zeige jetzt an. Natürlich hatte sie Phasen, wo sie geweint hat, wo es ihr richtig schlecht ging. Wenn du Nachrichten bekommst, ich stehe vor deiner Tür, ich weiß, wo du wohnst, und dann kommen auch noch Hinweise, dann bist du als junges Mädchen, dann bist du fertig, ist doch
ja,
ganz
aber
klar.
Die Alternative wäre ja, den Account zu schließen und es nicht zu machen.
Das wäre aber ganz falsch, weil wir sind ja auch mit einem Verein sind wir jetzt gerade im Gespräch, die eben sagen, warum sollte ein Mensch sich zurücknehmen, weil ein anderer böse ist. Das wäre ja das Gleiche, wenn du die ganze Zeit bedroht wirst, vor deiner Tür steht ein Stalker und dann wird dir gesagt, ja, dann darfst du halt nicht mehr dein Haus verlassen. Das wäre ja genauso bescheuert. Da würdest du auch sagen, hallo, ich kann machen, was ich will. Also es wäre genau das Gleiche wie andere Geschichten, wo du sagst, ja, also man muss ja dem Täter nicht dadurch das Gefühl geben, er macht das Richtige. Und das bekommen die dadurch, ne?
Aber deine drei Kinder, du hast ja drei Kinder, die sind dem ja alle ausgesetzt. Würdest ja. du sagen, das betrifft nur die Tochter? Oder ist es auch für die Jungs genauso? Nee, machen das nur Männer, dass die Frauen in dieser Form mit Mobbing belästigen? Oder gibt es auch Mädchen, die so etwas an deine Söhne schreiben?
Naja, sagen wir mal so, meine Söhne werden jetzt nicht so gemobbt, ne? Also die sind ja jetzt auch erwachsen und da bin ich auch froh, dass es die sozialen Netzwerke früher gar nicht gab, wo die natürlich so als Kinderstar unterwegs waren. Aber das darf man gar nicht mal unterschätzen. Das sind auch ganz viele Mädels, die neidisch sind und die natürlich dann auch auf Cheyenne kloppen. Hä? Du bist ja, du meinst, du bist was Besseres. Und letztendlich sind es aber auch viele, die eigentlich mal an ihre Brüder ran wollten. Das ist so eine ganz krasse Gratwanderung auch, ne? Also Cheyenne mit Freundin ist auch immer schwierig. Im Prinzip wollten ganz viele Mädels auch Cheyenne kennenlernen oder als Freundin haben, um an die wilden Kerle-Brüder dran zu kommen. Also die hat es da schon ein bisschen schwerer gehabt früher.
Siehst du, das ist der Grund oder das ist etwas, was uns total unterscheidet. Weil bei mir war ja als Alleinerziehende, was ja du nun auch bist, immer das größte Ziel für meinen Sohn, bitte nicht mein Lebensweg, nicht zum Zirkus, mein Kind soll kein Artist werden, Freestyle-Jazzer, er soll was Anständiges lernen, was Ordentliches lernen, wir brauchen in der Familie mal einen richtigen Kerl, wo alles unter Kontrolle ist, wo Ordnung herrscht und das, was wir nie gehabt haben als alleinerziehende Frauen, wurde wahrscheinlich alles in ihn als der ideale Mann projiziert und er hat gar keinen Social Media. Ich glaube, er hat aus Höflichkeit wegen Rudern hat da 83 Follower.
Er hat
Follower,
Instagram, ja, genau. Hat
83 er, Follower. Dann stand mal was in der Zeitung, weil war ein Bild von uns von Weihnachten. Da hat er, ich glaube, 10.000 Anfragen bekommen, hat nicht eine beantwortet. Ja. Also ich kenne die Leute nicht. Wer ist er? Und dann hat er seit 2-3 Jahren, wo sein Leben sich sehr verändert hat, Studium abgeschlossen und so weiter, nie wieder was geschrieben. Also er existiert virtuell.
Aber hätte er denn Talent dazu gehabt oder hätte er sowieso kein Talent gehabt auf die Bühne oder Theater oder Musik zu machen? Hätte er da Talent gehabt?
Oh mein Gott. Mein Sohn hat eine Vielzahl von allen möglichen Talenten, aber es war für ihn immer Teufelszeug. Er redet über den Schauspielerberuf, wenn Kumpels sagen, meine Schwester will Schauspielerin werden, da kriegt er einen Gesichtsausdruck, als wenn man sagen würde, wir haben ein schwerstbehindertes Kind, meine Tochter hat ja das Down-Syndrom. Er ist nicht mal geschädigt, so würde ich es nicht nennen. Er kennt die Schattenseiten. Er ist mit Existenzangst aufgewachsen, mit Unzuverlässigkeiten anderer. Ja. Er hat ständig erlebt, dass Sachen, die versprochen waren, nicht stattgefunden haben.
Okay, das verstehe ich.
Mit Schlagzeilen. Dann, als er 8 Jahre alt war, wurde ich ja Dschungelqueen. Mhm. Da wurde er auch nicht gemobbt oder so. Er hat das respektiert. Aber er hat gemerkt, dass jeder Tag in meinem Leben Kampf ist.
Na, das
jeder
kann ich
Tag, und zwar Kampf mit einem freundlichen Gesicht, ja. Kampf ohne Streit, ja. Und er hat gemerkt, dass weißt du, die Leute sehen vom Showbusiness Glanz und Glamour und ja. Er sieht zu Hause.
Ja.
Und er weiß auch durch Kollegen und was alles passiert ist, die ganzen Dramen, die hinter dem schönen Schein stecken. Sie hat daraus so viel aber auch gelernt, weil
ja,
es du ist machst im Beruf dasselbe.
Naja, du gehst halt als Desiree Nick nach Hause, machst die Tür auf und dann bist du die Mutter. Und dann sieht natürlich das Kind
was anderes. Ich bin Mutter und Vater zugleich gewesen.
Kommt auch noch dazu.
Und Es hat sich bei ihm das Bedürfnis hat sich gar nicht eingestellt.
Das verstehe ich aber, dass er die Sicherheit brauchte und wahrscheinlich auch diese Kontinuität, die du vielleicht auch durch deinen Job gar nicht haben kannst. Ja? Du bist ja nicht von Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens auf bis 17 Uhr zu Hause.
Geht ein
ja
Künstlerleben, natürlich.
Ja, genau. Und da musste er ja auch mit klarkommen. Und Kinder sind ja zum Beispiel auch so, manche kommen damit klar und manche brauchen das. Ne? Also zwei meiner Kinder haben Waldorfschule auch mal gemacht. Mhm. Und das eine Kind hat gesagt, Mama, ich brauche einen Tritt in den Hintern, geht nicht. Also jedes Kind ist auch unterschiedlich. Ne?
Der erste Satz meines Sohnes bestand aus zwei Worten und lautete Mama Abaya.
Ja, siehst du?
Mama arbeitet.
Ja.
Weil meine Mutter, die immer aufgepasst hat, die ist nicht da, die Mama ist bei der Arbeit. Mama Abaya. Ja. Und Mama Abaya? Oh, ja, Mama Abaya. Ja. Und Dankeschön. Weißt du, und da dachte ich, wir haben einen solchen Overkill von Künstlern in diesem Haushalt. Ja, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Ich dachte, nee, die Waage muss jetzt mal in die andere Richtung kippen. Aber es geht ja nicht um meinen Sohn, es geht um deine Familie und um dich. Und ich wollte nur sagen, ich finde es erstaunlich, da unterscheiden wir uns komplett, dass du deine Kinder in dieses Business losgelassen hast. Im Grunde sind sie alle beim Zirkus.
Stimmt. Und was meine Kinder, also die Jungs haben zuerst gesagt, Mama, das zweite Wort war Papa und das dritte Wort war drehen. Die wollten immer drehen.
Als kleine Kinder
wollten als kleine die Kinder. Die waren ja immer, ich war natürlich Mutter und Hausfrau und die Kinder, wir waren ja immer, wir haben ja meinen Ex-Mann immer begleitet. Das heißt, ich habe die am Set gestillt, die sind damit groß geworden, wenn so gemacht wurde, dann wussten sie, sie mussten leise und die fanden das ganz toll. Und so wie die sprechen konnten, war wirklich drehen, oh, Papa kann mal durchs Bild laufen. So, durchs Bild gelaufen, dann, Papa, kann ich mal die Treppe hochgehen? Ja, okay, so Statisten, weißt ja, wie das ist. Und so fing das an. Die fanden das großartig. Deshalb sind die auch so diszipliniert, weil die das natürlich, die sind so aufgewachsen. Es war nichts Besonderes.
War dein Mann ein guter Vater, Uwe Ochsenknecht? Da will ich ja allerhand fragen.
Da war er ein guter Vater, ja.
Als die Kinder klein waren.
Ja, war natürlich auch immer sehr viel unterwegs. Du weißt ja, wie das ist.
Ja, trotzdem kann man einen guten Mann auch immer präsent sein und in Verbindung stehen bei räumlicher Trennung. Und es gibt ja auch Leute, die hocken alle aufeinander und trotzdem herrscht zwischen denen seelisch eine immense Distanz.
Absolut.
Du kannst ja in einer Familie einsam sein, in einer kleinen Wohnung zu sechs sitzen.
Ja.
Und umgekehrt genauso. Aber sag doch mal, es muss doch einen Bruch gegeben haben. Denn es war ja eigentlich ein ideales Leben. Du hast diesen, muss ich sagen, nicht besonders hübschen, aber sehr charaktervollen, attraktiven und aparten Mann kennengelernt. Charismatisch, brillanter Schauspieler.
Ich Absolut. Ich
habe auch mit ihm gedreht. Ich war eine Polizistin. Wir haben den Film, ich glaube, Ausziehen hieß er, gedreht.
Wann war das denn?
Muss 25 Jahre her sein. Ich war eine Polizistin, habe deinen Mann festgenommen.
Das hat ihm sicherlich Spaß gemacht.
Ja, ich suche ihm alles raus. Ich war schwarz angezogen, hatte eine Kappe auf.
Oh, da lag es aber ganz weit vorne bei mir.
Weiß, hast du auch noch Kostümteile in deinem Kleiderschrank? Musstest du Dress
Nur anmachen, mit Plüsch.
Um Sex zu haben?
Nein, Entschuldigung, nein, natürlich.
Ich dachte, der konnte nur auf verkleidete Frauen. Aber ich will nicht...
Also das hätte man bei mir auch oft denken können, so wie ich teilweise rumgelaufen bin. Entschuldige bitte.
Ja, siehst du, alles auf einmal, aber eins nach dem anderen. Und dann muss es ja irgendwann, ihr hattet dann drei süße Kinder, also Herr Ochsenknecht produziert ja nur sehr hübsche Kinder, muss man ja sagen, sehen ja alle super aus. Und dann aus diesem doch ziemlich idealen Leben muss es doch mal einen Knickpunkt gegeben haben. Ein Stillstand, eine Veränderung. Wodurch trat das ein? Wie kann einem ein solcher Mann abhanden kommen?
Indem man ihn einfach verlässt.
Aber warum denn? Dafür gibt es ja Gründe.
Ich bin natürlich in diesen 20 Jahren, wo ich zusammen war, das habe ich auch geliebt. Ich wollte vier Kinder. Das war immer mein Traum, eine Familie zu haben.
Und hast du vier Kinder?
Ich wollte vier Kinder. Ich habe eins verloren auch.
Ach, eins verloren. Wir haben so viele. Es wird ein sehr langer...
Ach, wir müssen damit in die Verlängerung gehen.
Wie verliert man ein Kind? Wie sieht das aus? Wie findet das statt? Ich möchte das alles erfahren.
Aber was mich jetzt die ganze Zeit stört...
Also du hast drei Kinder.
Warte mal ganz kurz. Du musst jetzt mal dein Häkchen da reinmachen. Das geht mir die ganze Zeit auf. Ich bin ja so Perfektionist. Ich will jetzt nicht, dass man denkt, du hängst dich da gleich auf. Entschuldigen Sie bitte. Ich will ja, dass du gut aussiehst.
Das ist der Haken von meiner Haut in dem Ohr, den sie angesprochen hat.
Ja, deshalb wollte ich das so voll verstecken.
Ich habe rechts und links habe ich hier Haken, Fäden, Goldfäden. Die hake ich mir dann hinterm Ohr ein und dann ist das Gesicht wieder straff.
Genau.
Zurück zu dir.
Ja.
Also drei Kinder jetzt. Wie ist 20 Jahre verheiratet. Mhm. Wie ist der Mann abhanden gekommen?
Mhm. sagen wir mal so. Ich habe mich dann verabschiedet und zwar aus dem Grund, dass ich natürlich in diesen 20 Jahren nicht nur alles super toll hatte, es lief alles rund, aber ich bin natürlich sehr schwer in dieser Zeit auch erkrankt und fühlte mich dann auch teilweise sehr alleine gelassen. Ich war einsam, es ging mir einfach nicht gut und ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwann, muss es eine Veränderung geben, weil ich, ja natürlich, wenn du an der Schwelle des Todes stehst, dann willst du irgendwann nur noch, also willst du glücklich sein und das war ich einfach nicht mehr. Wir haben uns so ein bisschen auf diesem Weg, den wir ja sehr lange gemeinsam gegangen sind, haben wir uns verloren und da war einfach für mich das Gefühl, wo ich dachte so, Ich muss einfach mal raus.
Hat er denn, als es dir nicht gut ging, dich nicht unterstützt und aufgefangen? Denn es heißt ja in guten wie in schlechten Tagen.
Natürlich war er da, als ich im Krankenhaus lag und alles. Aber du weißt ja selber, es gibt ja Menschen, die einen verarbeiten das so, die fressen das in sich rein. Und ich bin halt ein Mensch, ich rede darüber. Also wenn es mir nicht schlecht geht und ich sage, boah, ich muss jetzt gerade wieder laufen lernen und das, ich rede über alles. Mhm. Und wenn dann so zwei Gegenpole auf einmal gegeneinander geraten und so ein paar Geschichten sind, zieht sich der eine vielleicht mehr zurück und wo man eigentlich denjenigen braucht, dass er sich mal eher öffnet. Und das war manchmal ein bisschen nicht so ganz so einfach.
Aber du musstest ja abwägen. Ich meine zu sagen, okay, das läuft jetzt nicht ideal, aber ich bin dann alleine mit drei Kindern. Das ist ja, also es ist ja eine schwierige Entscheidung. Es gäbe ja auch die Alternative, das auszusetzen. Oder eine Versorgungsehe zu führen, eine offene Ehe, dein Mann ist doch auch mal spektakulär medial fremdgegangen, ne?
Wer, ich?
Nein, dein Mann.
Ist er das?
Der war doch im Puff.
Ach so.
Das waren doch Schlagzeilen, der saß doch in Talkshows.
War das so? Weiß ich gar nicht mehr.
Hast du
Ach so, nee,
es
war nur...
jetzt fällt dir ein.
Nee, ja. Das war damals so, dass er sagte... Da habe ich dann einfach gesagt, ich habe kein Problem, wenn mein Mann mal in den Puff geht. Das habe ich damals mal gesagt, weil ich dachte, wenn es so ist, wenn Mensch, also es war halt so allgemein gesagt, wenn jetzt jemand Vorlieben hat, die ein Partner nicht erfüllen kann, habe ich damals gesagt, ja, dann soll er halt in den Puff gehen, habe ich kein Problem mit.
Hatte er denn solche Vorlieben?
Das weiß ich nicht. Du hast doch angefangen mit Handschellen und Polizistin.
Mann. Du weißt nicht, alles was dein super, Mann alles für Vorlieben hat. Da weiß ich jetzt, warum die Ehe.
Also ich war nur Kronleuchtersprung, das war ich. Also nein. Also
überhaupt
das war
ein interessantes Thema für so eine Frau wie mich. Weißt du, ich hatte komischerweise immer Beziehungen, auch wenn ich Männer sehr geliebt habe, mit denen ich aber nicht zusammengelebt habe. Also höchstens mal im Urlaub. Aber der Alltag, dieser Alltag wie bei einer Mutter mit meinen Kindern, hat sich wirklich nie eingestellt. Jetzt frage ich mich, das Ideal ist ja, dass man sich begehrt, dass man verliebt ist, dass man tollen Sex hat, dass, ach, man ausgeglichen ist und im Paradies ist. Wenn man jetzt 15 Jahre verheiratet ist, ja, drei Kinder bekommen hat, was bestimmt auch nicht leicht war, auch körperlich für eine Frau.
Entschuldige,
Probleme
das war
mit sich gebracht hat, nicht in Fortfallen. Wie ist das dann sexuell?
Das war gut.
Meinst du, dass die Ehepaare nach all den Jahren wirklich noch miteinander schlafen?
Also
in Richtung Silberhochzeit.
Also da hatte ich jetzt kein Problem. Das war jetzt nicht die Gurke in den Flur schmeißen oder so. Das war alles im gesunden Rahmen noch gesund.
Das bleibt dann so, wie das
sich einmal
etabliert
hat. Bei mir ist alles auch in Form, ja.
Nee, also ihr hattet dann auch gutes Sexleben.
Das kann, ja, das war okay.
Weil mir erzählen auch oft dann lang Verheiratete, weißt du, das hat sich in was anderes verwandelt. Es ist mehr Zärtlichkeit und...
Also, du bist doch keine 80. Ich bin doch keine 80. Guck mal, ich habe mich jetzt vor 10 Jahren habe ich mich verabschiedet. Da war ich 45, 44, da war ich noch im besten Alter. Also ich bin ja auch Löwe, Aszendent Schütze, ich bin ein sehr leidenschaftlicher Mensch. Also wenn ich mich schon verknalle, dann lasse ich das schon krachen auch.
Also es war nicht so, dass sexuell die Beziehung dann
nein. Es ist alles, die Liebe ist, die Liebe ist irgendwie spazieren gegangen. Mhm. Manchmal kann man das auch gar nicht so erklären. Manchmal weißt du doch selber und wir Frauen, wir trennen uns ja nicht von heute auf morgen, sondern wir reden über 1, 2, 3, 4, 5 Jahre so, hallo Schatz, du, ich hab da, können wir mal drüber reden? So, nee, jetzt kann ich nicht, weißt du? Also wir reden ja länger. Die Männer sind nur meistens überrascht, wenn der Tag kommt, weil dann sagen die, da wusste ich nichts davon. Sag ich, ja, Schatz, hast du 5 Jahre nicht zugehört.
Ja.
So läuft
aber
das doch.
Aber wie ist denn das, wenn man nun in so naiv, es klingt so naiv, aber in einer Ehe 3 Kinder zu kriegen. Also als ich mein Kind bekam, ich war ja ungefähr danach 3 Monate, auch körperlich, nicht ich selber, Weil dieser ausgelaugte, weißt du, das wird auch heute alles so beschönigt, was die Natur dem Körper einer Frau da antut, alleine auch untenrum, ja? Es ist heftig. Also bei allen, ja.
Erstmal hast du eine Baustelle, ne?
Ja, untenrum eine Baustelle.
Ja.
Und dreimal, ich meine, das muss doch Geburten bringen, doch auch unvorhersehbare Komplikationen mit. Könntest du sagen, ob die alle ähnlich, weil mir hat dieses eine Kind wirklich gereicht. Also ja. Ich dachte hinterher, das kann ich. Ich dachte, wenn ich das nochmal erlebe, sterbe ich. Das, ja. Ne? Drei Kinder. Wie erholt man sich davon? Wie waren die Entbindungen gleich? Erzähl mal was davon, wie das so jetzt rein unterleibstechnisch betrachtet zu bewerten ist.
Also Wilson heißt ja Wilson Gonzales. Und der wurde ja der zweite Nachname, also der Name Gonzales kommt ja von Speedy Gonzales. Die Geburt war ja innerhalb einer Viertelstunde war der Junge ja da.
Von gerechnet von wann? Von Fresswehen oder von Einsatz?
Der vom Einsatz.
Oder Mutter, Fruchtblaseplatz?
Nee, Fruchtblase, das ging alles ratzfatz. Also im Prinzip, also Pressweh war der, glaube ich, bei der ersten schon fast draußen, den haben die wieder reingeschoben. Der hatte dann Mickey-Maus-Hämatom, weil ich den so rausgeballert habe. Der hatte hier so zwei Hörner dann. Der
ist
dann
das dein ältestes
Kind? Ja, mein ältestes, mein erstes.
Ist der quasi auf den Boden geklatscht im Laufen?
Nee, schon also die Wehen fingen an, wir sind ins Krankenhaus gefahren. Ach so. Und dann war das ja 20 Minuten Fahrt, sagen wir mal Stunde, eineinhalb Stunden. Aber als dann wirklich die erste Presswehe war der schon fast draußen. Das war eine Viertelstunde war der da.
Gott,
das war nicht lange.
Ja, um ein Haar wie ein Hund an der Leine hinter dir hergeschleift.
Ich war, also im letzten Leben war ich irgendwie mal eine, die wirklich ein Kind am anderen gekriegt hat.
So, und
klar, gerissen.
Ach, Dammriss, volles Programm. Muss man sagen, Dammriss.
Volles Programm.
Und haben die geschnitten oder eingerissen?
Gerissen, volles Programm. Ne?
Und wurde dann genäht?
Wurde genäht, alles. Mhm. Wieder zusammengeflickt, tak, tak, tak. Mhm. Und ja, bei Jimmy ging das auch relativ schnell.
War es da genauso oder gab es da eine Veränderung beim zweiten Kind?
Meinst du beim Reißen?
Ja, der Körper kannte es ja schon. Ist dann dieselbe Stelle, um das Reißen zu erklären.
Nee, dann haben sie
ja auch von meinen jungen Fans, die uns jetzt an dieser Stelle, es reißt nicht das Lifting.
Also
nein,
es
redet davon, dass dieses feine Stückchen Haut zwischen Vagina, Mumu, also
man könnte das ja eigentlich
und zwischen Anus, Popo, Kaka, diese 3 Zentimeter reißen ein, sodass die Fläche dann wie ein
so
Dammriss in zwei...
Du siehst dann so
es
aus.
Es ist dann ein Teil.
Also eigentlich bist du erst so und dann geht's so.
Genau, es klafft auseinander.
Und wenn das wieder zusammengenäht wird, sieht man ja, sieht das nicht mehr ganz korrekt aus.
Hm? Ne? Und passiert es mehr, immer dieselbe Stelle reißt dann?
Nee, bei dem zweiten wussten sie natürlich schon, ich war ja schon vorbelastet, das haben sie direkt mal gleich losgeschnitten. Und die Bahn wieder gerade gemacht, dass ich praktisch jetzt wieder... So aussehen.
Es wurde dann hinterher quasi eine Schönheitsoperation.
Sozusagen, ja.
Also bist du da extra hingegangen? Oder
also war der Alexander Graham, wollte ich gerade sagen, der dann zusammengeflickt wurde. Ja, ist alles wieder korrekt, alles wieder gut.
Und haben sie auch gleich Bauchfett dann mit?
Nee, das nicht. Nee,
hätte man ja auch machen können. Gleich Strahlen
ziehen das hatte
in
Venusberg
eintackern
oder
so.
Nee, ich hatte keine Probleme. Bei Wilson habe ich nur 9 Kilo zugenommen und bei Jimmy hatte ich 12 oder 13 Kilo zugenommen. Und Cheyenne ist ja erst 10 Jahre später
sie geworden. Sie war eine Nachzüglerin, ne?
Ja,
Nesthäkchen.
Ja, noch nicht mal so, aber ich hatte ja dann nach beiden Jungs meine erste große Bauch-OP und durfte ja dann auch nicht schwanger werden. Und dann bin ich halt dann doch 10 Jahre später, habe ich gesagt, okay, jetzt nochmal. Und dann war es natürlich eine Risikoschwangerschaft und dann musste man natürlich extrem aufpassen, aber sie ist auch normal auf die Welt gekommen.
Ah.
Und es war dann ein bisschen anders auch.
Da hast du ja ganz schön was durchgemacht.
Ja.
Untenrum, ne?
Das macht stark.
Mhm.
Untenrum auch.
Ja. Ganz erstaunlich. Also mir hat dieses eine Mal gereicht. Und wie hat es sich denn dann aber irgendwie entwickelt, dass mit diesen 3 kleinen Kindern, darf ich mal fragen, war es mit deiner Tochter so, dass es nochmal Nachzügler, Nesthäkchen, so ein letzter Versuch war, um die Ehe zu kitten?
Nee, das würde ich niemals tun.
Ist nämlich bei vielen so.
Das machen viele und das ist der größte Fehler.
Ne?
Ganz schlimm.
Viele Freundinnen haben mir erzählt, weil sie dachten, die glücklichen Zeiten des ersten Kindes werden dadurch nochmal zurückgeholt.
Nee, das funktioniert nicht. Nee, also als ich mich getrennt habe, waren meine Söhne ja schon erwachsen. Ne? Die waren ja schon volljährig, Wilson war schon ausgezogen, Jimmy ist dann ausgezogen und Cheyenne war ja schon 10. Das ist ja Blödsinn.
Ja.
Also Cheyenne ist ja
und
jetzt
wenn
20.
man nach so 3 radikalen Baustellen untenrum. Wie fängt man dann wieder an, Geschlechtsverkehr zu haben? Ich frage mich halt immer, es ist ja alles erstmal ein riesiges Ofenrohr.
Ja, klar.
Und wie geht das dann wieder zurück? Stellt sich eine Normalität ein oder ist es anders? Wie geht auch ein Mann damit um? Weißt du, ein sensibler, feinfühliger Mann nimmt ja Rücksicht darauf. Aber ja. Wann weiß ein Paar, es geht wieder, es funktioniert wieder, man darf wieder und fühlt es sich anders, neu an?
Naja, du musst, im Prinzip ist es ja oft so, dass die Frauen sich ja selber im Weg stehen, weil die Männer... Die sind teilweise, gehen da viel besser mit um und viel entspannter als die Frauen. Die Frauen denken sich, oh mein Gott, was wird passieren? Ich habe Angst.
Ja,
da muss man sich herantesten. Man muss sich herantesten. Aber letztendlich, bei mir hat sich alles so gut zurückgebildet. Ich habe ja auch alle Kinder sehr lange gestillt. Und von daher habe ich schon gemerkt, dass das, sagen wir mal so, das Ofenrohr wieder funktioniert.
Also man könnte ja im Grunde genommen wieder die Jungfernschaft herstellen, indem man
es
besonders
fühlte sich auch
eng
so an. Ja, natürlich. Ja, es fühlte sich auch so an. Es wurde immer gefeiert.
Und meinst du, es wird dann auch so, wenn 8 oder 9 Kinder kommen? Gibt's ja. Es klingt jetzt vielleicht lächerlich.
Das soll es geben.
Hat neulich erst jemand getroffen, hat 8 Geschwister. Und unser Alter.
Ja.
Also was ist mit
normaler Gang, normaler Gang noch.
Ja. Nicht mit dem Schraubstock
zu. Na, manche haben ja dann, weil du weißt ja nie, ne? So, wackeln dann
ja
ein bisschen.
Aber meinst du, die Natur hat, das hat ja eigentlich die Natur genial eingerichtet.
Ja, aber ich glaube, wenn du ein Problem mit deinem Gewebe hast, ne? So, wenn du ein schwaches Gewebe hast, dann.
Bindegewebe.
Genau. Dann hast du da vielleicht auch schwaches Gewebe. Wenn du natürlich Kampfgewebe hast, dann. Gibt es auch keine Probleme
dann. Und nun war ja einer deiner letzten Partner, der hieß ja
Umut.
Umut Kikili.
Kikili.
Ist ja 84 geboren.
Ja.
Das klingt ja auch fast wie ein
Kind
von dir.
Ganz schlimm. Ja.
Erzähl doch mal was darüber, weil ich würde, weißt du, ich mochte nie ältere Männer. Ich sag's jetzt mal ehrlich.
Okay.
Deshalb kriege ich auch keinen mehr. Weil wenn jetzt ein Mann, weißt du, die mich doll finden, die sind dann 70.
Ja, oder
du glaubst schon nicht.
Ja, das, nee, das
du
geht gar nicht.
Schon nicht, dass ich
die werden sogar meiner Mutter schon zu alt.
Die
werden meiner Mutter schon zu alt.
Ja,
das kann ich total nachvollziehen.
Also das, weißt du, also ist ja Leichenschändung oder wäre meinerseits Barmherzigkeit. Das wird nie passieren.
Auch der
also
Geruch.
Bleiben ja nur jüngere Männer übrig. Ne? Also folglich, wenn ich nicht nach der Seite mich orientiere, also muss ich ja zurück. Ich hatte aber auch
Ja,
ich rede jetzt mal ein Beispiel. Ich hatte ja jüngere, immer so.
Wie
5 bis 10 Jahre.
Wollte ich gerade fragen.
Nun denke ich aber, und da dachte ich auch immer schon manchmal, da dachte ich, naja, Mensch, also, weißt du mal, es gibt dann die Tage, die schlechten Tage, wo du dich anguckst und wo du denkst, naja, also der wird doch irgendwann auch mal Appetit bekommen auf ganz was Frisches, ne?
So,
wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand ist 20 Jahre jünger, da könntest du den ja gestillt haben. Du kannst ja theoretisch seine Mutter sein.
Hätte ich sein können.
Du hättest ihn auf den Arm tragen können
ja.
und stillen
ja.
können.
Klar. Das muss man ausblenden.
Ich kann mir nicht vorstellen.
Ich konnte mir das auch nicht vorstellen.
Ich möchte nicht 20 Jahre jünger, wobei ich mich ja
aber ganz ehrlich,
habe gestern.
Ich erzähle
dir gleich eins nach dem anderen. Jetzt sind wir bei dem Fall. Wie ist das mit einem 20 Jahre jüngeren Mann, den du theoretisch im Kindergarten hättest fahren können, zur Welt bringen, trockenlegen können, etc.?
Ja, das habe ich ausgeblendet, weil letztendlich wollte ich das ja gar nicht. Es war ja eine Zufallsgeschichte und ich wollte das nicht, aber er hat so geackert.
Ist aber auch interessant, dass man das gar nicht will. Und das,
nee, ich
also
ja nicht,
du wolltest,
nee,
wo ist der Harvey Weinstein, wo ist der MeToo? Also du wolltest gar nicht
da
kam es doch dazu.
Na, der
da
Charme.
Fehlt mir ein Bindeglied, das möchte ich
erläutern. Das Bindeglied ist dieser Charme und dieses...
Der Charme.
Den
er war
junger
sehr
Mann
charmant.
Er hatte wirklich schöne Augen, hat er ja auch. Und diese Augen können ja auch gar nicht lügen.
Hä?
Auf alle Fälle war das ja so, dass ich natürlich... Ich habe mich ja also Februar getrennt. Im Oktober habe ich ihn dann kennengelernt. Durch Zufall, Facebook, hahaha.
Über Facebook?
Ach ja,
hat
genau.
Hat er dich angeschrieben oder du ihn?
Es ging, ja, also ich habe dann irgendwann eine Anfrage gehabt und habe die angenommen, dachte, das wäre aber der Mann meiner Freundin. Ich habe ohne Brille drauf geguckt. Damals konntest du noch nicht alles auf BlackBerry so vergrößern. Und habe dann abends gemerkt, das ist ja gar nicht, schmeiß den raus. Und in dem Moment war er online. Also eine richtig doofe Geschichte.
Also
wie
Gott
aus einem
sei
Drehbuch.
Dank, dass du keine Brille aufhattest, ne?
Ja, genau. Jetzt, ne, ich
jetzt
bin
hast du ja Brille.
24 Stunden, dass mir das nie wieder passiert.
Falschen Mann rausgesucht, weil du keine Brille hattest.
Ich gehe sogar mit Brille ins Bett. Ja, also, auf alle also Fälle.
Nun war da dieses
hat er gekämpft.
Kind, dieses vierte Kind von dir oder fünfte Kind. So, und wie ging es? Also, er hat dich als junge Frau betrachtet. Liebte er die reife Frau? Liebte er die Erfahrung?
Wie kommt alles
das zusammen?
Ich glaube, er fand das einfach toll, dass ich anders bin, dass ich einen gewissen Humor habe, dass ich dann sage, okay, wir versuchen das einfach mal. Und dass ich dann auch gesagt habe, ey, komm, scheiße auf das Alter. Liebe ist doch alterslos, ja? Und das hat ja auch sehr lange sehr gut funktioniert. Das war ja auch alles okay, bis er dann nach Deutschland gekommen ist. Und dann hat er sich dann die ganzen Eigentore geschossen, wo ich dann auch viel zu viele Geduld...
Also in welcher Weise Eigentore?
Ja, mit Frauen geschrieben, da rumgemacht, bla bla bla. Wo ich mich ja dann jetzt auch letztendlich ausgeklinkt habe. Und habe aber auch zum Beispiel, es wurde auch immer geschrieben, ich stehe auf jüngere Männer. Das ist Quatsch. Ich hatte einmal in meinem Leben einen jüngeren Mann. Es hat keiner darüber gesprochen, dass Uwe zum Beispiel 8 Jahre älter war. Das wurde nie erwähnt, nur sie steht auf junge Männer. Ganz ehrlich, wenn einer kommt, der ist in meinem Alter, würde ich mich sehr, sehr freuen.
Glaube ich dir aufs Wort.
Aber es ist nicht einfach.
Man wird festgenagelt auf das, was gerade, weißt du, wenn hätte ich jetzt, würde ich einen kennenlernen, der mir bis zur Schulter geht, würde es heißen, sie steht auf kleine Männer.
Genau, Napoleon.
Du wolltest eigentlich Napoleon haben. Egal, letztendlich. Ja. Ich würde auch Macron nehmen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Der ist ja gar nicht so schlecht. Der ist ja gar nicht so schlecht.
Ja. Ja, eigentlich müssten wir ja wirklich beste Freundinnen sein, ne? Denn wir sind so gegensätzlich oder betrachten auch das Leben, die Dinge auch mit Erziehung und so weiter teilweise sehr unterschiedlich. Auch von meinem Background ist das ja ganz was anderes. Du bist ja eher so kreative Freestylerin, ich mit Theater und allem Hans Dampf in allen Gassen. Aber in der Situation, dass wir in der Mitte des Lebens offen sind als Singlefrauen für neue Partner, begegnen wir uns ja heute in einer ähnlichen Lage. Suchst du jemanden? Also rechnest du nochmal mit der ganz großen Liebe? Möchtest du für deinen Lebensabend einen Partner nochmal haben? Was ist deine Einstellung zu dieser Partnersuche?
Also es mangelt nicht an Interessenten, muss ich sagen. Ne? Das ist bei dir vermutlich das Gleiche.
Bei mir sind die alle ganz jung.
Ganz jung.
Ist ja abnorm. Genau. Also mir schreiben ja auch
unnormal. Mal
so, ja, weißt du, was ich für die bin? Ein ganz geiles Wort, gab es ja früher gar nicht. Ich bin ja für die eine MILF.
Ach wirklich, willkommen im Club.
Du bist ja auch eine MILF.
Ja, ne? Jetzt seit 12 Jahren ungefähr.
Ja, aber ich finde, MILF klingt ja ein bisschen dirty.
Es ist ein bisschen dirty. Ja,
ich finde, MILF klingt
aber
immer so ein bisschen...
Aber eigentlich ist es ja ein Kompliment.
Die hat schon alles im Mund gehabt, ne?
Ja, das
also
hatte ich jetzt
finde,
weniger.
Eine MILF hat irgendwie so einen professionellen Beigeschmack.
Stimmt.
Und hat auch einen sehr sexistischen Unterton, weil es heißt, naja, eigentlich taufrisch ist er ja kein Frühlingsküken mehr. Wer was Junges sucht, bitte nicht nochmal hingucken, gleich weiterziehen. In gewisser Weise bereits durchs Raster gefahren, aber durch die Barmherzigkeit und weil sie ja nicht so eine Grotte ist, nennen wir sie einfach MILF.
Aber eigentlich ist es ein Kompliment, weil wir ja für unser Alter noch gut aussehen. Dass man sagt, MILF ist ja auch eine Art von Frau, die man eigentlich, die auch begehrt wird.
Was heißt das eigentlich?
Mother, I love to fuck, ne?
Ach, das heißt MILF?
Ja. Das ist eigentlich ein Kompliment. Es ist ein Kompliment. Du bist noch in dem Alter, wo ein junger Typ über dich herfahren möchte.
Mutti immer
will deine Schlagfertigkeit testen will.
Mutti immer locker fühlen.
Deine spitze immer. Zunge will der testen.
Ach so. Ja. Also man ist noch im Rennen.
Du bist absolut im Rennen. Also du kannst drauf anstoßen.
Ja.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so, ne? Also ich bin nicht auf der Suche, aber ich habe jetzt auch meinen Freunden und meiner Tochter auch versprochen, ich mache mal die Augen auf, weil letztendlich ich liebe es, zu Hause zu sein, wenn ich unterwegs bin. Ich liebe zu Hause zu sein. Ich kann machen, was ich
mir
will.
Mir wurden auch schlagartig gewaltsam die Augen offen gerissen, weil ich habe mich ja verliebt.
Hast du?
Ja.
In deinen Gärtner?
Nein, leider nur in einen Mann im Fernsehen. Und die Leute wollen ja immer wissen und fragen ja immer, ja, wen würde denn die Frau oder welcher Typ? Denn sie wollen ja immer ein Bild haben.
Ja, da bin ich ja mal gespannt.
Ja, es ist ja so, dass ja... Also Männer verändern sich ja auch. Ne? Es ist ja manchmal so, ein Boris Becker in der Jugend war ja knackig, süß, doll. Ist ja heute nicht wieder zu erkennen.
Oder sie war ein alter Schwul, das habe ich ja immer
dir,
gesagt. Ne?
Dein Mann ist ja, das heißt, auch jetzt schon wieder abgeschweift. Aber ich tue dir den Gefallen, wieso alter Schwul? Ist dein Mann, also hat der jetzt einen Kerl oder was?
Das meine ich jetzt nicht. Also, aber manche Männer werden im Alter gerade Schauspieler, finde ich, die sitzen irgendwann in Talkshows mit Lipgloss, bisschen Rouge und ein Kajal und die Wimpern sind getuscht. Das nenne ich dann alter Schwul.
Ach so.
Ja. Achte mal drauf.
Ja, aber er ist nicht tatsächlich abgewandert. Es gibt ja Altershomosexualität.
Ich habe
stehender Begriff in der Sexualforschung.
Ich weiß.
Ja, vielleicht.
Das wäre jetzt ein anderes Gespräch.
Wir sollten uns mal genauer
Ich wüsste da jemanden, aber das erwähne ich jetzt nicht.
So, also jedenfalls, ja, gibt es, wie gesagt, diese Männer, die dann so grauslich werden, dass man die gar nicht wiedererkennt.
Genau, und den du gut findest. Du wolltest auch gerade sagen, du hast
ja geknallt. Und dann wollte ich nochmal sagen, dass sich mein Geschmack da auch geändert hat. Und ich sah diesen Mann und wurde in den Bann gezogen. Und jetzt stalke ich den. Es kommt hinterher die Überraschung, wer das ist. Und okay. Ich gucke immer so im Internet, ne? Gucke ich so bei Google und der Name, kommt ja alles eins nach dem anderen. Der Name und was hat er wieder gemacht, Gott sei Dank liest und hört man von ihm. Deshalb hat die Welt ja jetzt auch ein Bild. Für diesen Mann hätte ich früher ziemlich alles stehen und liegen gelassen. Ich würde jetzt auch gerne noch die Ehe zerstören von diesem Mann, sprengen, mich hineindrängen. In seine bestehende Beziehung würde ich sehr gerne einen Keil treiben.
Das kann ich zum Beispiel nicht.
Es ist Professor Hendrik Streeck. Das ist nicht der Drosten,
nee, das ist der andere.
Gegenspieler aus Bonn. Und nun habe ich erfahren, dass der verheiratet ist.
Ach, du
mit
lieber Gott.
Einem Mann. Und
was?
Der Mann ist Botschafter beim Europaparlament. Jetzt ist der Typ gay, kommt wieder. Eine unglückliche Liebe hat mich. Ich bin Stalkerin einer
und
nicht zu realisierenden Liebe. Jetzt muss ich den Professor Hendrik Streeck, Chef der Virologie Bonn, muss ich jetzt die Ehe kaputt machen? Von diesem
da hast
Mann
aber doppelt
loseisen,
zu tun.
Ja. Von dem Botschafter als Mann im Europaparlament loseisen und dann muss ich ihn umkrempeln.
Aber du weißt, das ist, da bist du aber ein Jahr beschäftigt, ne? Du musst ihn ja umpolen sozusagen.
Auch noch.
Aber ja, vielleicht hast so du auch zu viele Gay-Freunde. Du hast so viele Gay-Freunde. Vielleicht ist
für
es
mich das,
das
Beispiel eines attraktiven Mannes. Der Mann ist für mich James Bond. Der sieht so hübsch aus. Dann dieses Gesicht spiegelt Humor wieder, Intelligenz wieder. Er ist sehr gut gekleidet. Er artikuliert und spricht sehr schön. Er sieht so hübsch aus und gleichzeitig völlig untuntig, dabei sehr männlich, sehr eloquent. Wenn ich dem zuhöre, es geht auch irgendwie hier rein und da raus.
Kriegst du Gänsehaut?
Ich folge ihm nicht wirklich intellektuell. Ich denke nur immer,
du guckst ihn nur an.
Süß, wie er wohl nackt aussieht und er lutscht Schwänze. Kann das sein?
Na.
Gestern habe ich auf den Mund geguckt, während er sprach.
Mit und du Markus hast dir alles
Lanz.
Vorgestellt.
Und ich habe mir vorgestellt, wie diese Lippen sich öffnen und ein Schwanz diese Lippen spaltet. Und dann dachte ich mir, nein, das kann nicht.
So. Nein, das schaffst du
dann
nicht.
Dann habe ich mir vorgestellt, wie er es unter der Dusche treibt mit dem Botschaftersmann. Da dachte ich, na Mensch,
hast
wenn er die
den,
Augen zumacht, du,
wie sieht der denn
das
aus?
Merkt man doch nicht,
wie
wenn
sieht
ich
der
mich
denn
da gebückt hinstelle. Auch sehr gut.
Ach du lieber.
Auch sehr noch, gut.
Da musst du dich ja noch mehr ins Zeug schmeißen.
Dr. Hendrik Streeck. Also jederzeit willkommen hier im Mädchenhaus. Er ist ja schwul. Und ich habe sogar darüber fabuliert, ob er wohl aktiv oder passiv ist. Ich glaube, der
das
Professor,
ist aber auch immer
nein,
spannend.
Der Professor Streeck. Wie heißt der? Hendrik Streeck. Er hält hin.
Meinst
er
du?
Wird passiv sein.
Aber weißt
der
du,
andere
du?
Sieht männlicher aus als er.
Okay.
Und ich glaube, der Professor Hendrik Streeck lässt sich besteigen.
Aber weißt du, was wir jetzt für ein Problem
haben?
Das habe ich
gestern gemerkt bei Lanz, als er sagt, ich habe es alles vor mir gesehen. Heute Nacht bin ich aufgewacht und habe noch dran gedacht.
Ja, aber jetzt habe ich ein Problem.
Er hat sich bei mir eingeschlichen.
Ja, jetzt ist er bei mir aber auch drin. Das heißt, ich werde jetzt erstmal nachher ihn googeln. Und wenn ich ihn dann im Fernsehen sehe, dann stelle ich mir auch vor, was er mit seinem Mund macht. Super. Ganz toll. Großartig. Ich glaube, du bist betriebsblind geworden, dass du das nicht vorher gesehen hast.
Jetzt können die Leute ja alle nachgucken, worauf ich stehe.
Ja, ich
so,
auch.
Meine Liebe. Und wie geht's mit dir weiter? Also, ja. Jetzt nenne mir doch mal jemanden, der für dich... Du siehst es ja, bei mir ist es nur die Fantasie eines jungen Mädchens. Wahrscheinlich hält mich das auch so jung, weil als 16-, 17-Jährige, da hat man ja auch diese Rockstars an der Wand oder denkt sich irgendwie, ach, das wäre...
auch nicht.
Ja, irgendwann, so wie ein Groupie, weißt du, irgendwann, wenn ja. ich in der ersten Reihe mit dem Schlüpfer wedele beim Ballermann, da wird er mich sehen. Und es ist ja sowas immer wieder passiert.
Aber das haben wir nie gemacht, ich war nie so.
Ist ja immer wieder passiert,
nein.
dass die Tatsache sich dann auch getroffen und kennengelernt
ja.
haben.
Nee, das habe ich nie gemacht. Und ich glaube, wir haben doch ein paar Parallelen. Meine Kinder, abgesehen davon, ich muss mal kurz abschweifen, sind nach dem Knigge erzogen, so wie ich. Also meine Kinder haben ein sehr gutes Benehmen. So, nächste Runde ist, ich habe da nie gestanden. Ich war weder Groupie, noch fand ich irgendjemand toll oder war komplett verliebt. Es gibt auch keinen Typen. Die Aura muss stimmen. Für mich sind Augen
und die
wichtig.
Chemie.
Ja.
Aura und
Augen,
Chemie.
Die Augen sind wichtig, die Zähne, die Hände, die Chemie natürlich, aber ich muss ihn riechen können. Und wenn du sagst, so ein 70-Jähriger... Nicht alle 70-Jährigen riechen gut. Weißt du, was ich meine?
Na, aber manche vielleicht.
Manche.
Ich meine, es ist ja auch sehr
ketzerisch. Wir wollen jetzt auch nicht
böse. Also ich glaube, die bringen sein. Das ist ganz böse.
Das können wir jetzt, das können wir nicht
bringen.
Weil
ich meine, überlege dir das mal, was das heißt.
Ja.
Wir haben jetzt gesagt, dass alle alten Menschen stinken. Alte Männer stinken.
Leute, ich habe
das nicht
gesagt.
Und stell dir mal bitte vor, wenn die sich im Bad nach einem nassen Handtuch, was am Boden liegt, bücken, nackt.
Nein, dann haben wir den Boxer.
Ja, das, ich meine, das
haben
ist
wir den Boxer.
Realität. Ne?
Du weißt, wie ein Boxer von hinten
aussieht. Ein Seil und zwei Glocken.
Ich meine den Hund.
Ach so.
Den Boxerhund. So sehen manche von hinten aus. Männer,
ja,
wenn sie sich bücken.
Ja, da muss man halt jemanden schon sehr, sehr lieben.
Ja.
Weißt du, wenn man jemanden wirklich liebt,
ja.
Da denkt man ja auch, ach, hat der süße Füße. Die Füße sind so niedlich.
Wenn du sie noch siehst, ja.
Ja, und so, weißt du, das ist halt die
bei
Liebe.
Bei Männern, finde ich, verschiebt sich ja das. Ne? Also was vorne vorher länger war und hinten kürzer, wird im Alter ja andersrum.
Das stimmt.
Ist dir das mal aufgefallen?
Ja, das stimmt, weil die Eier immer kleiner werden.
Ja, süßer die Glocken,
die klingen. Das sind zum Schluss Nüsse.
Ja.
Kleine Walnüsse.
So. Muss man drauf achten. Ist nicht.
Ja, aber die Witze gehen immer auf Kosten der Frauen, weißt
Absolut.
Du? Da wird immer gesagt, ach guck mal, die hat doch Falten da und der Busen hängt
und die
Oberarme schwabbeln. Also es ist ja überhaupt so fies, wie das mit zweierlei Maß gemessen wird.
Ja, absolut.
Wird, ne?
Das Getriebe der Männer wird selten besprochen.
Ich kann dir nur eines sagen, ich finde, das hat mich dir sehr viel näher gebracht. Wir haben da doch unsere Differenzen, betrachten die Dinge anders und letztendlich sitzen wir aber doch irgendwie im gleichen Boot. Ich möchte dir noch zum Schluss sagen, was ich phänomenal finde, ist, dass man dieses Freestyle-Künstler-Dasein, Lebenskünstler-Dasein mit drei Kindern unabhängig als Singlefrau bewältigt. Davor habe ich Respekt. Ziechenhut, starke Frauen ist ja auch so ein Begriff, das will ja heute jede sein. Weißt du, es gibt ja dann die 23-Jährigen, die sagen dann, ja, ich bin eine starke Frau. Erzählt dir jeder neuerdings sowas wie tierlieb geworden.
Genau.
Weißt
genau.
du, ich mag Tiere, ich mag es, was ist dein Hobby? Kochen, mit Freunden essen. Weißt du, so ein Gemeinplatz geworden.
Ja.
Die Dinge, die alle sagen. Aber eine starke Frau muss doch etwas vorzuweisen haben, sich bewiesen haben, muss Jahr für Jahr ihren Mann stehen. Und da könnte man über dich sagen, was man will, das tust du.
Danke
und ich
dir.
Frage mich, wie bringt sie ihre drei Kinder durch? Zahlt denn der Mann? Zahlt der Ochsenknecht?
Entschuldige mal, meine Kinder sind 20, 28 und 30.
Aber ja, jetzt. Aber ihr seid ja 10 Jahre auseinander.
Da waren die Jungs ja so. Meine Kinder haben sich ja schon immer alleine ernährt, meine Jungs. Als die erwachsen waren, die haben ja schon immer verdient gut.
Ja, hat er denn Alimente bezahlt?
Ne, der musste ja eigentlich nur für Cheyenne noch bezahlen. Das ist ja normal, natürlich. Ja, klar.
Ach,
ist auch ein guter Vater. Ja, natürlich. Da musst du ja. Für ein Kind musst du ja.
Ja, was heißt das? Es gibt Millionen
Männer. Na gut, du musst, aber manche machen es nicht. Nee, da war ja korrekt.
Es gibt 2 Millionen, Millionen Alleinerziehende. Davon zahlt 1 Million keine Alimente. Kommt man in Amerika für
Wahnsinn, den Knast. Ne? Naja. Aber ich muss dazu sagen, viele dachten auch bei mir, ach, die ist ja jetzt Millionärin, die ist ja reich geschieden.
Nein,
bin
auch
ich nicht.
Immer. Die und denken immer, wenn der Vater meines Sohnes hätte die Schule bezahlt, Studium bezahlt, Haus gekauft, alles gelogen. Der hat nichts, nothing.
Ja, da musst du kämpfen. Und ich muss aber auch sagen, wir starke Frauen haben auch manchmal keinen Platz mehr auf unseren Schultern. Und deshalb wäre es eigentlich auch mal schön, wenn man einen Mann hat, der vielleicht Platz auf seinen Schultern hat, dass wir haben ja auch eine weibliche Seite, wo wir auch mal sagen, ach schön, dass er auch mal jemand
ist. Ja, aber
ist.
Ich glaube, das wollen die Leute nicht sehen.
Nee,
sie
das nicht.
Man nimmt vielleicht auch den
aber
Zauber.
Wir.
Weißt du, die Leute sollen, das ist so wie wenn ein Zauberer in den Hut blicken lässt. Oder die,
absolut,
weißt du, die
ja genau.
Sie
das
wollen
eine Grenze
es nicht
geben.
Wissen. Ich habe es ja auch aufgegeben, deshalb ich habe es jetzt mal erwähnt. Aber ich trage das nicht im Boulevard vor mir her. Ja, weil sie sollen es auch nicht wissen. Ich lebe mein Leben so, wie ich will. Es gehört alles mir. Ich weiß, was ich gemacht habe. Und das Schönste ist an dieser Situation, es kann mir keiner was wegnehmen. Ich bin nicht erpressbar. Keiner kann sagen,
ja, genau
ich habe für dich das gesagt. Wenn du das sagst, dann
aber das ist deine
Geld
Freiheit. Du hast dir
genau.
deine Freiheit meine, schwer
man
erarbeitet.
Sich, man hat sich dafür Freiheit erworben. Jetzt sag doch abschließend noch mal was Nettes über mich. Ich habe doch jetzt wirklich einen schönen Schlussmonolog
ja, auf ich wusste die starke ja nicht, ob ich die Chance habe.
Natascha Ochsenknecht gehalten.
Also ich muss sagen, Desiree, ich habe immer schwer für dich gekämpft.
Wirklich?
Ja, ich habe dich bei sehr oft verteidigt. Denn? Bei Leuten, wo ich gesagt habe...
Wer sind diese Leute, die so schlecht über mich gesprochen haben?
Ach, auch im Netz und überall. Ach, die Nick, ich kann die auch nicht mehr sehen. Und wie die über andere redet und jetzt mit Promis unter Promis. Ich habe auch über dich gesprochen und gesagt, das ging mir bei dir einen Schritt zu weit.
Ja, du hast
das
auch schlecht über mich gesprochen. Ja, da stell dir mal vor, wie schlecht die Menschen sind. Da haben mich Leute kontaktiert, fremde Menschen, ja, haben das abfotografiert.
Ja, krass, Schritt, oder?
Und
ja,
mir geschickt. Ja. Ich kenne nicht. Fremde Menschen haben wie ein Spion, ja, geguckt, was Prominente, ja, schlecht, ja, über mich schreiben, ja, und haben mir das zugestellt.
Ja, ist mir klar. Aber ich habe dir ja auch über Instagram geschrieben, ob wir mal live gehen könnten oder so. Ich wollte dir das ja auch immer sagen. Ich hätte dir das auch irgendwann sowieso. Aber ich glaube, du kannst mich ganz gut einschätzen, dass ich auch ein Mensch bin, der kein Problem hat, das dir ins Gesicht zu sagen. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Das war mir auch ganz wichtig, weil ich ja auch einen davor... ein mittendrin kenne von solchen Geschichten. Aber das war ja für mich auch so, hups. Aber ich finde wirklich, dass du eine großartige Künstlerin bist. Ich habe dich ja auch schon gesehen.
Du warst in meiner Show, da bin ich,
genau,
sehr dankbar.
Ich, glaube, ich habe ganz viele Fotos gemacht. Ich habe Videos gemacht über dich. Das habe ich alles gepostet.
Oh.
Ja, und ich weiß, dass das dein Job ist. Manchmal glaube ich, bist du ein bisschen betriebsblind geworden, aber nichtsdestotrotz bist du eine gestandene Frau,
was
eine starke Frau.
Was meinst du mit Betriebsblindheit?
Dass du vielleicht manchmal auch Sachen sagst, wo ich denke so, das war ein Stückchen zu viel.
Ja, da kann ich dir etwas zu sagen. Das Problem mit der Ironie ist, sie ist nichts für Dumme.
Das weiß ich ja.
Ironie ist nichts für Dumme.
Ich weiß, ich
und
weiß.
Und wer zu dumm ist, tut mir leid. Ich kann mich nicht, ja, nach dem kleinsten gemeinsamen, ja, Nenner, ja, richten, ja, oder eine Umfrage machen. Wen beleidige ich?
Das ist, ja klar. Das ist ja klar.
Dann, ach nein,
ja, ja,
das ist nicht mein.
Nee, das war so für mich, wo ich dachte so, nee, aber ich schätze dich wirklich sehr. Und wenn das nicht so wäre, wäre ich auch nicht hierher gekommen. Dann wäre ich nicht hier. Also ich mache grundsätzlich nur Sachen, wo ich eben auch dahinter stehe. Ja?
Ich dachte auch, ja, das ist eine Aussprache, unser Gespräch. Das wäre doch mal, weißt du,
Frau, können wir nachholen.
Uns ein Beispiel nehmen, weil das war jetzt eine konstruktive Aussprache.
Ja, ich habe dir das
so
gesagt.
Also ich finde, wir sind Rollenmodelle und Vorbilder. So soll man sich begegnen, wenn man einander fremd ist und den Weg zueinander finden. Mua, Chapeau.
Genau, sehe ich auch so.
Lose Luder, by invitation only. Der Podcast von und mit Desiree Nick, produziert von Fandreams.